Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ressort Sport. Hallo Niklas.
Hallo Lena.
Ich freue mich sehr, dass wir das hier machen und es gibt so viele Themen, die wir in diesem Podcast besprechen können. Und deswegen lass uns direkt loslegen mit dem allerersten Thema, mit der allerersten Frage, die ich an dich habe. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen was von einer Sportliga gehört, die mir bis dato nichts, aber auch gar nichts gesagt hat. Und ich dachte, bevor ich recherchiere, lasse ich dich das machen und du kannst es hier mal erklären. Was ist die Unrivaled League?
Also mir geht es exakt so wie dir. Ich habe davon vorher auch noch nie was gehört. Aber dann dachte ich mir, ich bin clever und schmeiße ChatGPT an und stelle die Frage, die du mir gestellt hast, mal dem System. Und nichts zu machen, nichts zu finden. Du hast ChatGPT ausgedribbelt mit deiner Frage. Herzlichen Glückwunsch.
Moment. Also die KI konnte dir keine Antwort auf die Frage geben, die ich dir gestellt habe?
Genau. Also ich musste weitersuchen und bin dann irgendwann mal fündig geworden, dass es nicht Unrivaled League heißt, sondern Unrivaled Basketball. Also es geht um Basketball, es geht um Frauenbasketball in Amerika. Und letztendlich steckt da eine Liga dahinter, die sich gegründet hat von zwei aktiven Profibasketballerinnen, die vor der ersten Spielzeit $35 Millionen Investorengeld eingesammelt haben und die jetzt gerade Gas geben, um Fuß zu fassen, um eine Reichweite aufzubauen, damit das ein erfolgsversprechendes, konkurrenzloses Basketballprojekt wird, in dem Frauensport in Amerika richtig gepusht wird.
Konkurrenzlos sprichst du jetzt gerade schon an. Das ist ja tatsächlich auch der Name der Liga. Also Unrivaled heißt ohne Konkurrenz, konkurrenzlos. Wenn ich dich jetzt aber schon richtig verstehe, geht es um Basketball, es geht um eine Liga. Also es ist Sport, da reden wir doch eigentlich immer über Konkurrenz. Woher kommt der Name?
Also das ist so ein bisschen provokativ gemeint, weil das nicht jetzt die Konkurrenzlosigkeit im sportlichen Sinne ist, unter den Teams, die es da gibt oder unter den Spielerinnen, die dabei sind. Das ist echt auf allerhöchstem Niveau. Sondern es ist die Stellung von Unrivaled gemeint im Vergleich zu anderen Ligen, die es auf der ganzen Welt gibt oder vor allen Dingen zur WNBA in Amerika. Wenn wir uns jetzt die WNBA mal angucken, dann gibt es zum Beispiel ein Mindestgehalt, was die Spielerinnen verdienen müssen in ihren Teams und das ist auch das Gehalt, zu dem die allermeisten verpflichtet sind. Das sind $70,000 pro Spielzeit. Das ist ja nicht super viel, es ist aber auch nicht super wenig, aber es ist auf jeden Fall so, dass du als Sportlerin in Amerika damit nicht hinkommst. Deswegen gibt es ganz viele Spielerinnen, die dann, wenn die WNBA vorbei ist, nach Asien gehen, nach Europa gehen, um noch da in einem Team eine zweite Saison, eine zweite Liga zu spielen, um weiteres Geld zu verdienen oder auch fit zu bleiben und drin zu bleiben. Und da haben die beiden Spielerinnen, die das gegründet haben, gesagt, es wäre schön, wenn wir eine Alternative in Amerika hätten, wo wir hochqualitativen Basketball spielen können, wo wir auch besser werden durch die Konkurrenz untereinander. Und falls das nicht gibt, müssen wir es jetzt selber in die Hand nehmen. Und dann haben sie Unrivaled gegründet mit der Mission, die sie sich selber vorgenommen haben. Wir wollen den Basketball für Frauen so behandeln, wie das niemand anderes auf der ganzen Welt macht. Und deswegen dieses Konkurrenzlose, die Stellung von Unrivaled im Vergleich zu anderen Ligen, die es gibt.
Und was heißt das, wenn du sagst, die wollen den Basketball so behandeln, wie es sonst niemand auf der Welt macht? Also was machen die? Was ist das für ein System?
Ich würde sagen, das steht auf ein paar Säulen. Und eine davon ist einmal das liebe Geld. Also die Spielerinnen spielen da für ein Mindestgehalt von $100,000. Also das ist schon mal signifikant mehr als das, was sie in der WNBA bekommen von den Teams. Und das ist ja das Mindestgehalt. Also es gibt auch Spielerinnen, die bekommen sicherlich ein Vielfaches davon. Und die werden alle aus einem Topf finanziert. Also die Liga Unrivaled bezahlt die Spielerin, nimmt die Spielerin unter Vertrag. Und in der WNBA ist es wie in jeder anderen Liga der Welt, da sind es die Teams, wo die Sportlerinnen unter Vertrag stehen und wo die Teams dann auch das Geld ausschütten. Und dann hast du meistens den einen Star im Team oder du hast das finanzkräftigste Team, was die besten Spielerinnen kauft. Und dann ist es so auch ein bisschen, das Sportliche geht dann oft verloren, wenn du halt schon vorher weißt, wer eigentlich das stärkste Team ist. Und Unrivaled will durch diese, ich nenne es mal Vereinheitlichung der Spielerinnenverträge sicherstellen, dass sie auch darüber entscheiden können, dass es ein sportlich hochwertiger Wettkampf wird. Und dafür ist es dann so, dass Manager und Coaches zusammenkommen und sich dieses Spielerinnenportfolio von 36 angucken und dann verteilen auf 6 Teams. Also es gibt 6 Teams mit jeweils 6 Spielerinnen und ein Expertengremium entscheidet darüber, wer spielt mit wem, mit dem Ziel, dass die Teams sportlich ausgeglichen sind, damit man vorher eben nicht weiß, wer ist wohl der Favorit in dieser Saison. Und dann, wenn die Teams zusammengestellt wurden von diesem Expertengremium, wird das Expertengremium auf die Teams verteilt, um sie zu trainieren und zu coachen.
Ah, das heißt, ich kann als Trainer nicht sagen, ich will Spielerin 1, 2, 3 in meinem Team haben. Ich weiß noch gar nicht, welches Team ich am Ende trainiere.
Ganz genau. Das wird dir dann zugelost nachher.
Okay.
Also total spielerische Herangehensweise. Und auch das Verfahren war natürlich schon vorher was medial aufbereitet und begleitet wird. Und damit sind wir so ein bisschen bei der zweiten Säule. Das ist diese mediale Aufbereitung. Also Unrivaled hat einen 6-Jahres-Vertrag mit einem TV-Sender abgeschlossen. Ganz viel Online-Streaming, ganz viel kostenlose Übertragung für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zuschauerzahlen bei der ersten Spielzeit waren jetzt so, naja, also ich glaube, dazu kannst du das vielleicht ein bisschen besser einsortieren, wenn du Lust hast. Also die durchschnittliche Zuschauerzahl war um die 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Online im Stream.
Online im Stream, kostenfrei verfügbar.
Das ist tatsächlich nicht so viel, gerade in Amerika nicht so viel. Also zum Vergleich, wenn im deutschen Wintersport Biathlon an einem Wochenende läuft, dann reden wir davon 5-6 Millionen Zuschauern.
Ja, und das zeigt, dass das halt irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt, aber es ist irgendwie so, dass es vorbereitet ist, damit das groß werden kann. Also in der Spitze, das war zum Beispiel das Finale, das haben dann so ungefähr 360.000 Leute geguckt. Und insgesamt war es halt ein medialer Erfolg. Also es gibt dann so ja, irgendwelche Rechensysteme, mit denen man rausfinden kann, was für ein medialer Gegenwert wurde erzeugt. Und dazu findet man auch Berichte. Und da kommt raus, dass ein Wert von 23 Millionen Dollar erzeugt wurde durch diese mediale Präsenz und die Live-Übertragung der ganzen Spiele. Und das ist ja auch das, worum es dann den Investoren geht, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, euch 35 Millionen Dollar auf den Tisch zu legen, mit dem ihr das ganze Ding dann mal groß machen könnt. Eben auch im Wissen, dass es die sechs Jahre Sicherheit mit einem TV-Sender gibt, der das dann überträgt und zu den Leuten nach Hause bringt. Also es kann groß werden, glaube ich.
Okay, das sind die Rahmenbedingungen, wenn man so will. Ich will es aber sportlich natürlich auch so ein bisschen wissen. Also vielleicht kannst du mal sagen, wer spielt da? Sind das wirklich hochklassige NBA-Spielerinnen? Und wie funktioniert diese Liga? Also ist es wie in der klassischen NBA, dass ich Playoffs habe? Und also wie ist der Modus?
Also du hast schon das Who is Who an Spielerinnen dabei. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Bewerbungsverfahren gibt oder so, sondern Unrivaled geht auf die Spielerinnen zu und nimmt sie unter Vertrag. Und die haben eben das Interesse, dass das die Besten der Besten sind, weil damit kommt ja auch Aufmerksamkeit dann zustande.
Wer Deutsch ist dabei?
Es ist eine Deutsche dabei, Satu Sabali.
Ah, okay, ja, eine von den beiden Sabali-Schwestern, ja.
Genau, also eine. Und ich glaube aber, dass das auch in Zukunft durchaus mehr werden kann. Das ist auch das Schönste eigentlich an dieser ganzen Sache. Es gibt ganz viel, was man so beobachten kann da dran. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Und als Sportfan, der irgendwie auch Interesse an Neuem hat, ist das genau das, was Freude macht auf jeden Fall. So, und jetzt war deine Frage so ein bisschen das Sportliche. Also es gibt diese 6 Teams, die treten über insgesamt 9 Wochen gegeneinander an. Es gibt 2 Spieltage pro Woche, montags und freitags. Und dann ist es so, dass erstmal jeder gegen jeden spielt, die Teams sammeln Punkte und letztendlich gibt es dann irgendwann ein Finale, wo sie sich hinspielen über einen Art Turnierverlauf im Laufe der Zeit.
Müssen die durchs Land reisen oder wie funktioniert das?
Auch spannend an der Unrivaled, dass alles an Ort und Stelle stattfindet. Also die tingeln nicht rum, das ist kein Zirkus. Es gibt auch keine Heimstätte von den Teams oder so, sondern es sind alle in Miami. Es sind alle in einem Komplex über diesen Zeitraum. Die wohnen zusammen, die trainieren zusammen und spielen letztendlich auch alle die komplette Spielzeit in einer Halle. Eine ganz kleine Halle, nur 850 Zuschauer passen da rein. Also wäre mal interessant, wie da so die Stimmung dann vor Ort ist, ob das Hexenkessel ist oder eher so ein bisschen, kann man sich schwer vorstellen.
Ich weiß nicht, ob 850 für ein Hexenkessel doch ein bisschen wenig ist. Okay, aber da spielen sie.
Da spielen sie auf einem kleinen Feld, also es wird 3 gegen 3 gespielt, auf einem kleineren Basketballfeld, WNBA 5 gegen 5 auf einem klassischen Basketballfeld. Die Spielzeit ist etwas verkürzt, also ein bisschen komprimiert das Ganze, um es dann vielleicht auch spannender oder schneller zu machen, Schlagabtausch zu haben und sicherzustellen, dass eine gute Show geboten wird.
Spielen Sie auf einen Korb? Weil wenn du 3x3 oder 3 gegen 3 gerade sagst, ist man natürlich schnell bei diesem 3x3, was ja nur auf einen Korb gespielt wird.
Ja, ist nicht so. Okay. Also es ist wirklich dieses verkleinerte Basketballfeld und es wird in beide Richtungen gespielt. In 4 Viertel aufgeteilt das Spiel, 7 Minuten. Es gibt ein ganz aufwendigeres Prozedere fürs letzte Viertel, wo sich dann entscheidet, wer gewinnt. Das war sowas, da bin ich ausgestiegen, das hat mich dann nicht so gecatcht. Soll ich es erklären?
Nee.
Das ist auch, das macht auch keinen Spaß und
dann,
bringt
was keinen
uns
Spaß
auch
macht, lassen wir weg in diesem Podcast. Okay, also kleines Spielfeld, verkürzte Spielzeit.
Und es gibt noch ein anderes Format, was innerhalb von Unrivaled stattfindet, One-on-One. Also eine Spielerin gegen eine Spielerin.
Ah.
Und da sind dann von den 36 30 dabei. Frag mich nicht, wie ausgewählt wird, welche von den 30 diese Chance haben, da gegeneinander anzutreten. Aber dann, die Siegerin kommt eine Runde weiter und irgendwann Halbfinale und im Finale stehen sich dann zwei gegenüber. Und das Finalspiel, das hat dann auch die allerhöchste Einschaltquote generiert mit fast 400.000 Leute, die sich das angeschaut haben. Und da geht es dann auch nochmal um richtig, richtig Geld. Also $200.000 für die Siegerin des Spiels plus die Siegerin, die $200.000 für sich einsteckt, holt auch nochmal $10.000 für ihre Teamkolleginnen, die mit dem Spiel eigentlich gar nichts mehr zu tun haben.
Okay, das heißt, es lohnt sich für die Teamkolleginnen, die Daumen zu drücken.
Mhm, auf jeden Fall. Und das ist auch so insgesamt der Eindruck, der entsteht, wenn man sich mit Unrivaled beschäftigt. Es ist natürlich so, dass alle gewinnen wollen, aber es gibt auch ein riesengroßes Miteinander. Also die hängen schon zusammen und haben eine gute Zeit. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die Spielerinnen, die jetzt unter Vertrag stehen, auch an der Unrivaled als Unternehmung beteiligt sind. Insgesamt sind es 15%, die von Unrivaled an die Spielerinnen verteilt werden, die dabei sind. Wie lange die Spielerinnen unter Vertrag stehen, also ob jetzt die 36 Spielerinnen, die jetzt dabei sind, für 6 Jahre verpflichtet wurden oder so, das ist nicht bekannt. Und es wäre auch spannend, was passiert, wenn jetzt im nächsten Jahr neue Spielerinnen dazukommen und andere rausfallen, was mit diesen Anteilen los ist. Aber erstmal ist das eine schöne Idee, dass die Sportlerinnen an dem Business Case sozusagen beteiligt werden und dass das nicht nur Investoren sind, die da drin stecken. Und das vielleicht auch noch, um dieses Investorenthema abzuschließen kurz. Es geht um 35 Millionen. Und das ist Geld von anderen Sportstars aus Amerika. Also Steve Nash, Michael Phelps, ganz, ganz viele Profisportlerinnen aus anderen Sportarten, die verstanden haben, dass es darum geht, für Frauen Profisport in Amerika so eine Art Aushängeschild aufzubauen, ein bestes Beispiel irgendwie zu generieren, zu zeigen, wenn sich Sportlerinnen selbst organisieren, zusammenschließen, was passieren kann und das im besten Sinne, sowohl für die Athletinnen als auch dann für den Sport und die Fans, die dann eben die Möglichkeit haben, qualitativ hochwertigen Sport, spannende Spiele zu verfolgen und nicht so lange warten müssen, bis dann eine andere Saison wieder startet.
Okay, das heißt, ich habe verstanden, für die Spielerinnen lohnt sich das auf jeden Fall. Die müssen in der Pause der WNBA nicht ins Ausland. Sie verdienen mehr Kohle sogar als in der Frauen-NBA. Macht es als Zuschauer Spaß, wenn ich mir das Ganze angucke? Was würdest du sagen? Oder muss ich schon ziemlicher Basketball-Freak sein, um daran Spaß zu haben?
Das ist eine interessante Frage, weil ich als jemand, der kein Basketball-Freak ist, ich würde dir sagen, das macht Spaß anzuschauen. Ich habe mir so ein paar Spiele angeguckt, so im Nachhinein dachte mir, es geht ja richtig hin und her und abwechslungsreich und offener Schlagabtausch und so weiter. Also mich hat das angesprochen. Ich habe dann aber mal mit ein paar Leuten gesprochen, die im Basketball drin sind. Also ich würde sie jetzt nicht als Fundamentalisten bezeichnen, aber Leute, die das Klassische schon mögen. Und die sagen, boah, das ist irgendwie echt langweilig und lahm und das ist zu konstruiert, dass das irgendwie so den echten Basketball-Fan anspricht. Also ich würde sagen, wenn du Laie bist, was Basketball angeht, so wie ich, dann macht das Spaß. Wenn du Ahnung davon hast, dann betrachtest du das Ganze ein bisschen kritischer. Also ich würde sagen, man kann sich das angucken. Tatsächlich, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ist es so, dass mich diese ganze Grundidee dahinter mehr fasziniert hat. Ja. Also dass zwei Profisportlerinnen sagen, wir erkennen hier ein Missverhältnis und wir sind nicht einfach nur die Querulanten, die das anmerken und nur meckern darüber, sondern wir nehmen das Heft jetzt in die Hand, wir haben eine Idee und wir schließen uns mit anderen zusammen, wir wissen, was wir brauchen aus Athletenperspektive, wir holen uns andere clevere Köpfe dazu und versuchen, das, was uns stört, selbst zu ändern, weil sonst macht es keiner. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne, ja, romantische Sportherangehensweise und deswegen habe ich da auch irgendwie so eine Sympathie entwickelt und würde jetzt erstmal sagen, ist eine richtig gute Sache. Wenn man mit anderen Leuten spricht, die drinstecken, und ich dachte mir, für genau das lassen wir mal jemanden aus der Basketballperspektive heraus erzählen, wie Unrivaled so zu sehen ist und welche Meinung man dazu hat, wenn man aus der Szene kommt. Und deswegen habe ich Samir Suleiman gefragt.
Ah, den kennst du ja auch. Der Trainer der 3x3-Frauen, der in Paris mit seiner Mannschaft Gold ziemlich überraschend geholt hat. Ein super Typ.
Super Typ, Trainer des Jahres geworden letztes Jahr und auch einer, der sehr klar seine Sicht der Dinge formulieren kann. Und zum Abschluss über das, was die Unrivaled League ist oder Unrivaled Basketball, hören wir uns das mal noch an.
Hallo, hier ist Samir. Meine Meinung zu Unrivaled ist, dass ich das großartig finde, dass sich da ja ein paar Frauen zusammengetan haben mit Sponsoren und ein eigenes Spielformat entwickelt haben. Das finde ich erstmal bemerkenswert gut. Aus meiner Sicht als 3x3-Coach finde ich es schade, dass sie sich für eine Ganzfeldvariante, eine verkürzte Ganzfeldvariante entschieden haben, weil ich glaube, das Talent in dieser Liga, die jetzt ja eine Saison schon gespielt hat, ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und ich glaube, dass ein 3x3-Format halt außergewöhnlich gut gewesen wäre bei dem angesammelten Basketballtalent. Trotzdem betone ich, dass ich das richtig, richtig cool finde und großartig, dass sich da Frauen was getraut haben, halt mit Sponsoren zusammen etwas aufzustellen und einfach auch gemacht haben. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man eine Vorstellung hat und einen Traum hat, dann einfach auch mal probieren und machen. Und das haben sie geschafft mit Unrivaled. Und die erste Saison ist ja gut verlaufen. Ich denke, dass man auch abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt. Für den Basketballsport allgemein finde ich es erstmal toll, dass da was passiert. Und ich hätte mir halt persönlich, das ist auch eine sehr subjektive Meinung, gewünscht, dass sie das ins 3x3-Format bringen, weil ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr spektakulär geworden. Nochmal bei dem krassen Talent, was in dieser Liga einfach herrscht, an Basketball. Ganz liebe Grüße und ich hoffe, ihr habt viel Freude bei eurem Podcast.
Lena, reicht dir das?
Ja, ich wollte wissen, was ist die Unrivaled League? Ich weiß es, ich habe von Samir noch eine Meinung bekommen. Ich bin schlauer geworden. Danke, Niklas.
Sehr gut, dann lehne ich mich jetzt zurück an der Stelle und lass dich auf meine Frage los. Und die war, dass ich mitbekommen habe, dass IOC bekommt das erste Mal in der Geschichte eine Präsidentin. Also es ist eine Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, Lena, erzähl mir doch mal, wer ist das denn? Wer kommt da jetzt? Was sind die großen Herausforderungen? Was bringt sie schon an Erfahrungen mit und worauf kann ich mich jetzt einstellen, was so mit dem IOC und allem, was dazugehört, passiert? Ich bin ganz gespannt.
Fangen wir mal mit den Facts an, würde ich sagen. Die Frau heißt Kirsty Coventry und kommt aus Simbabwe, aus Afrika. Vielleicht will ich aber noch einmal, bevor ich zu ihr wirklich was erzähle, die Rolle rückwärts machen und einmal sagen, du hast gerade schon gesagt, das IOC. Was ist das IOC überhaupt? Das ist erstmal ein Kürzel für das Internationale Olympische Komitee. Soweit so sperrig der Name erstmal. Erklärt ist es der Dachverband aller olympischen Sportarten weltweit. Und die sind dafür zuständig, die Sommerspiele und die Winterspiele zu vergeben und auch auszurichten. Und unterm Strich kann man sagen, das ist schon ein sehr mächtiger Sportverband, denn mit der Vergabe von Olympischen Spielen gehen ja auch immer politische Entscheidungen einher. Und demnach ist der Präsident oder jetzt die Präsidentin eine wirklich mächtige Figur. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist zum allerersten Mal eine Frau. Und das muss man wirklich so betonen, weil in 131 Jahren hat es das nicht gegeben.
Irre eigentlich. Irre. Also schön, dass es jetzt soweit ist.
Ja, es hat 131 Jahre eben gedauert. Aber wenn man jetzt denkt, damit genug der Neuerung. Nee, Kirsty Coventry bringt eben noch mehr Neues mit. Ich habe es gerade schon gesagt, sie kommt aus Simbabwe, sie ist Afrikanerin. Die erste Afrikanerin auf diesem Posten. Noch nie war jemand aus Afrika an der IOC-Spitze. Und Kirsty Coventry ist 41 Jahre alt, auch das noch. Sie ist also ziemlich jung, sogar die jüngste an der Spitze des IOC der neuzeitlichen Spiele. Also zusammengefasst, wir sind weiblich, wir sind jung und aus Afrika. Das gab es alles noch nie.
Hört sich für mich sehr, sehr vielversprechend an und hier und da nach Reform und nach Neuerungen oder liege ich damit falsch?
Naja, das muss man nochmal so ein bisschen abwarten, wie viel Reform sie tatsächlich reinbringen kann. Also noch ist sie nicht im Amt. Ihr Amtsantritt ist am 24. Juni. Und bislang weiß man nicht so ganz genau, wofür Kirsty Coventry steht. Was man weiß, ist, sie ist sehr, sehr eng mit dem Sport verbunden. Sie war selbst Leistungsschwimmerin, sehr, sehr erfolgreich. Sie hat in Athen 2004 und in Peking 2008 Gold gewonnen über die 200 Rücken. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, sie ist Weltrekorde geschwommen, also sportlich alleroberste Liga. Das heißt, das hat sie auch schon gesagt, sie möchte den Athleten in den Mittelpunkt stellen. Das ist ihr ganz, ganz wichtig. Es kann aber ehrlich gesagt ja irgendwie alles und nichts heißen. Also die Frage ist so ein bisschen, du hast es ja gerade auch gesagt, wofür steht sie? Und sie hat natürlich eine Art Wahlprogramm gehabt, mit dem sie auch angetreten ist. Und das Problem bei diesem Wahlprogramm ist aber, dass sie an vielen Stellen nicht richtig konkret wird. Vor allem nicht bei den heißen Themen, sage ich mal, bei den großen Herausforderungen.
Was sind die heißen Themen? Die interessieren mich natürlich am meisten.
Ja, da gibt es einige von. Also es geht schon damit los, dass die Sommerspiele 2028 in L.A. stattfinden mit einem Präsidenten Donald Trump. Das ist politisch definitiv herausfordernd. Interessanterweise hat sie selbst gesagt, ich zitiere, ich habe mit schwierigen Männern in hohen Positionen zu tun gehabt, seitdem ich 20 bin. Also vielleicht
klingt schlagfertig.
Klingt schlagfertig auf jeden Fall. Aber es hängt eben noch so viel mehr in den nächsten Jahren an diesem Präsidentenposten. Also es ist große sportpolitische Diplomatie gefragt. Allein bei der Frage, was machen wir mit Russland, was machen wir mit Belarus, wann dürfen Sportlerinnen und Sportler aus diesen Ländern wieder an Olympischen Spielen teilnehmen? Also zum einen natürlich wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine, zum anderen auch wegen des Staatsdopingskandals, den es ja gab. Dann muss sich das IOC Fragen des Klimawandels stellen. Also gerade wenn wir über Olympische Winterspiele reden, wo kann Ski Alpin, wo kann Snowboard eigentlich noch stattfinden? Wo gibt es noch genug Schnee? Und das dritte große, große Thema, oder das vierte dann ja sogar schon, ist das Thema Transgender. Also dürfen Transfrauen bei Frauenwettbewerben teilnehmen? Ist das körperlich unfair? Wie bewerten wir das moralisch? Wann ist eine Frau eine Frau? Also es sind sehr, sehr viele heikle Themen. Und da hat sich Kirsty Coventry bislang recht bedeckt gehalten. Sie hat gesagt, es ist zu 100% wichtig, eine Lösung zu finden. Well.
Dass Coventry Präsidentin wird, habe ich in der Tagesschau aufgeschnappt. Da wurde das ganz am Ende erwähnt. Und da war dann auch eine Info, dass sie eben aus Simbabwe kommt und dass sie in dieser politischen Diktatur, die es da gibt, einen Ministerposten oder sowas hat. Das wurde aber nicht weiter ausgeführt. Ich fand das aber eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Hast du dazu was gefunden oder dich damit beschäftigt oder ist das dann irgendwie zu heikel?
Also ich habe ein bisschen nachgelesen zu dem Thema und vielleicht muss man Kirsty Coventry und ihre Familie einmal kurz einordnen, weil sie doch sehr privilegiert in Simbabwe aufgewachsen ist. Sie ist Tochter weißer Unternehmer in Simbabwe. Sie hat dort früh das Schwimmen gelernt, was auch nicht so ganz typisch ist für ein afrikanisches Land. Da sieht man schon so ein bisschen, dass sie eben privilegiert aufgewachsen ist. Sehr gefördert, gerade von ihrem Vater, der ihr mit 9 Jahren gesagt hat, du schaffst es zu Olympischen Spielen. Also ich würde sagen, ein recht ehrgeiziges Elternhaus. Und Kirsty Coventry war auch sehr ehrgeizig immer. Musst du als Leistungsschwimmerin sowieso, weil das heißt sehr, sehr viel Kacheln zählen. Sie hat sich dann aber auch früh schon neben ihrer sportlichen Karriere politisch engagiert. Sie hat sich engagiert in der Athletenkommission, da war sie erst Mitglied, später war sie Vorsitzende und noch viel später war sie dann, das hast du gerade angesprochen, Sportministerin in Simbabwe. Da gibt es zu ihr Pro und Contra, wenn man das jetzt mal nachliest in dieser Rolle. Ein Kontra-Argument oder was gegen sie spricht, ist, dass sie als passiv bezeichnet wird. Also, dass sie nicht so wahnsinnig viel gestaltet hat, nicht viel reformiert hat. Und das ist auch was, was Kritiker jetzt in dieser Rolle als IOC-Präsidentin befürchten. Also, Kirsty Coventry gilt als enge Verbündete des früheren IOC-Präsidenten Thomas Bach. Und viele glauben, dass sie seine Politik fortführen wird. Manche sprechen sogar davon, dass er ihr Ziehvater war in dieser Hinsicht.
Und ist das gut oder schlecht? Also wenn man das jetzt so aufteilen kann, wenn sie das weiterführen würde, was Thomas Bach angefangen hat, fürs IOC betrachtet, aus der Perspektive, ist das was Gutes?
Das kommt sehr auf die Betrachtungsweise an. Also wir aus unserer westlichen Perspektive haben viel an Thomas Bach zu kritisieren gehabt. Gerade wir Deutschen, was auch einfach damit zu tun hat, dass Thomas Bach Deutscher ist und man da vielleicht auch noch mal ein bisschen kritischer hinguckt.
Und dass die Deutschen generell immer gerne kritisieren?
Auch das. Also es gab aus dem Westen, sage ich jetzt mal, viel Kritik, dass er sich politisch hätte klarer positionieren müssen. Gerade Länder wie Russland, klarer ja, hätte kritisieren müssen, auch das ganze Thema der Menschenrechtsverletzung bei Olympischen Spielen in China zum Beispiel, Stichwort Uiguren, da hat sich Thomas Bach ja nie so ganz klar positioniert. Das ist das, was der Westen ihm vorwirft. Aber Thomas Bach war ein Präsident für das IOC und sein Job ist, das Bestmögliche für das IOC rauszuholen. Und da muss man sagen, war Thomas Bach irre wertvoll im wahrsten Sinne. Also das IOC steht finanziell großartig da. Unter seiner Amtszeit wurden noch richtig große TV-Deals verhandelt. Thomas Bach hat für das IOC enge Verbindungen geknüpft, eben nach China, in den asiatischen Raum, viele, viele Fans dort sammeln können für diese olympische Idee. Und aus Blick des IOC wäre ein weiter so mit einer Präsidentin Kirsty Coventry also extrem erfolgreich, ob wir als Westen da jetzt Applaus spenden oder nicht.
Ist in dem Fall, wie du es richtigerweise sagst, eigentlich völlig egal. Aber ganz interessante Perspektive, die du aufgemacht hast, weil ich als Fan gucke natürlich auch nur von außen drauf und denke mir, das müsste anders sein, das müsste anders sein. Ja. Aber wenn man natürlich aus IOC-Perspektive das Ganze sieht und das als Erfolg beurteilen kann, alles richtig gemacht eigentlich. Auch ein schönes Fazit nach so einer 12 Jahre langen Karriere von Thomas Bach eigentlich.
Naja, für ihn zumindest.
Für ihn und das IOC.
Und für das IOC. Also was Kirsty Coventry selbst sagt, ist, dass sie sich ihrer Verantwortung auf diesem Posten bewusst ist. Mhm. Was das heißt, das weiß man noch nicht. Das ist sowieso die große Frage. Also ich habe vorhin schon erzählt, Kirsty Coventry hatte ja dieses Wahlprogramm quasi, mit dem sie angetreten ist. Und so ein paar Punkte gibt es da drin, dass sie zum Beispiel KI und Digitalisierung fördern möchte, dass sie die internationalen Sportverbände mehr einbeziehen will, auch finanziell mehr einbeziehen will, an den Einnahmen mehr beteiligen will. Sie sagt auch, es soll jetzt Wachstum nicht nur um das Wachstum willen geben. Ich glaube nicht, dass sie damit den wirtschaftlichen Wachstum meint. Ich glaube, dass der durchaus weiter wachsen darf. Aber da meint sie möglicherweise sowas mit, wie dass gerade die Olympischen Sommerspiele aus allen Nähten platzen. Also dieses olympische Dorf ist so massiv voll, dass jetzt in Paris zum Teil nicht mal Platz für alle Athleten gleichzeitig war. Ich glaube, dass sie sowas meint. Aber eben diese großen revolutionären Ideen, die sind bisher nicht zu erkennen.
Wenn du ein persönliches Fazit ziehen solltest mit Blick auf die Karriere, die jetzt startet, wie fällt das aus?
Ich glaube, dass Kirsty Coventry Vorbild sein kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Diversität verkörpert, weil sie eine Frau ist, weil sie jung ist, weil sie Afrikanerin ist, weil sie Mutter ist. Das gab es natürlich vorher auch noch nie. Also diese Vereinbarkeit von Job und Beruf, da lebt sie einfach diese Vorbildrolle. Und ich glaube, dass sie ein Zeichen für Gleichstellung setzen kann. Skeptisch bin ich, was diese ganz großen Themen angeht, weil ich mich eben frage, ob das IOC überhaupt ein Interesse hat, irgendwas großartig zu revolutionieren. Und es ist eben in den nächsten Jahren extrem große politische Diplomatie gefordert. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern sie auf dieser politischen Bühne bestehen kann.
Auf jeden Fall hast du es geschafft, mir die neue Präsidentin etwas näher zu bringen und mich darauf vorzubereiten, wer da kommt, wer das ist, was sie mitbringt und auch mal die großen Themen aufgemacht, denen sie sich hier zu stellen hat. Und das werde ich mal beobachten auf jeden Fall.
Fällt dir noch was ein? Ja, was du vielleicht auch noch beobachten kannst, ist die Vergabe der nächsten und übernächsten Olympischen Spiele. Denn es gab noch nie Olympische Spiele in einem afrikanischen Land. Oh, ja. Das hat verschiedene Gründe. Also es gibt Länder, da kannst du Olympische Spiele einfach nicht hinvergeben, weil Menschenrechtsverletzungen Thema sind, weil Korruption Thema sind. Aber es gibt durchaus Interessenten. Also Ägypten zum Beispiel hat seinen Hut schon mal so für 2036 in den Ring geworfen. Und vielleicht, wenn wir jetzt schon die erste afrikanische IOC-Präsidentin haben, vielleicht gibt es ja irgendwann in der Zukunft Spiele in Afrika.
Spannend. Schreibe ich mir mal auf meinen Merkzettel mit drauf. Und danke erstmal dafür. Ich bin schlauer als vorher, das war Sinn und Zweck davon. Und wollen wir den Blick noch nach vorne stellen?
Unbedingt. Was machen wir nächste Woche?
Ich habe eine Aufgabe für dich. Als ich davon gehört habe, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und bin gespannt, was du daraus machst. Also erstmal, wer oder was wird als Netty bezeichnet? N-A-T-T-Y, das ist die Abkürzung Netty. Was ist das, was steckt dahinter? Warum gibt es diese Bezeichnung? Und, das formuliere ich extra ein bisschen vage, dass das noch ein bisschen Herausforderung für dich bleibt, wie sieht die andere Seite der Medaille aus?
Wir bewegen uns weiter im Bereich des Sportes.
Absolut Sport.
Ich habe es noch nie gehört.
Wir werden nächste Woche über die schönen und die Schattenseiten sprechen, glaube ich.
Okay, Schattenseiten habe ich, glaube ich, auch für dich in meiner Aufgabe. Ich möchte, dass du mir was zum Thema Pferdesport erklärst. Es wird viel diskutiert und ich habe selber absolut keine Ahnung in diesem Bereich. Was ist Sport? Was machen die Tiere gerne? Was machen sie natürlich? Was machen sie von sich aus? Was ist Tierquälerei und wie sieht es aktuell im Profisport aus?
Ah ja, da darf ich mich ja direkt mal auf ganz dünnes Eis begeben.
Absolut, ich freue mich auf den ersten Shitstorm.
Dankeschön.